Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. An diesem Ostermontag sprechen wir über Spiritualität, über ihre hellen und ihre dunklen Seiten. Und eine komische Seite hat sie auch.
Innehalten, in sich gehen, auch mal nach der Seele sehen. Denn es ist schön, wenn man sie gekannt hat, bevor sie wieder weiter wandert. Sie haben sich dann unregelmäßig, aber immer häufiger getroffen. Im Gespräch waren sie sehr zurückhaltend, aber sonst waren sie für alles offen. Er fand bei ihr viel Frieden und er genoss ihre Spontanität. Sie fand durch ihn zu sich selbst und zu ihrer Spiritualität. Innehalten, in sich gehen, auch mal nach der...
Fanny van Dannen singt da über Spiritualität. Man hat Zeit für sich selbst, stärkt das seelische Immunsystem. Der Liedermacher nimmt es ironisch, aber Spiritualität ist eine ernste Angelegenheit. Das vermeintlich Weiche wird meistens hart erarbeitet. Alle Religionen kennen spirituelle Übungen. Und wir wollen in dieser Sendung darüber sprechen, was selbstbestimmte Spiritualität ausmacht und wo die Manipulationsgefahr lauert. Zwei Gäste habe ich dafür eingeladen. Zum einen von Stuttgart aus zugeschaltet Martin Knispel. Er ist Berater und er ist Vorstand eines evangelikalen Hilfswerks des Tierfonds Deutschland. Von ihm ist gerade ein Buch erschienen, das heißt »Wo deine Seele zu Hause ist«, ein Plädoyer für gesunde Spiritualität. Herzlich willkommen, Herr Knispel.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Und hier bei mir im Kölner Studio begrüße ich Hildegund Keul. Sie ist Professorin für katholische Theologie in Würzburg. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Verwundbarkeit, Vulnerabilität. Sie hat gerade das Buch einer französischen Journalistin herausgegeben. Es heißt auf Deutsch »Der Verrat der Seelenführer« und beschäftigt sich mit neuen geistlichen Gemeinschaften. Herzlich willkommen, Frau Keul.
Ja, guten Morgen und frohe Ostern.
Was heißt überhaupt Spiritualität?
Für mich beschreibt Spiritualität das geistliche Leben eines Menschen. Ich denke, viele von uns sind in irgendeiner Weise spirituell unterwegs. Es gibt sehr große Unterschiede auf diesem Weg. Es gibt Menschen, die sind ohne Religion spirituell unterwegs. Für mich persönlich als evangelischen Christen ist Spiritualität Teil meines christlichen Glaubens. Und diese Spiritualität hat sich im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte ziemlich verwandelt und ich empfinde es heute als etwas sehr Gesundes, wenn Spiritualität sich auch wandeln kann.
Frau Keul, was heißt für Sie Spiritualität?
Ja, es sind zwei Dinge. Spiritualität kann sehr lebensfördernd sein. Sie kann dem Leben Tiefe geben, dem Leben Aufschwung geben, dem Leben Flügel verleihen, also lebensförderlich sein. Aber auf der anderen Seite ist Spiritualität auch etwas höchst Gefährliches. Man muss um diese Gefahr wissen, um sie bannen zu können. Gerade in den letzten Jahren in der Forschung auch zu Vulnerabilität war ein ganz wichtiger Punkt die Feststellung. Über Spiritualität kann es sehr schnell zu spirituellem Missbrauch kommen. Und der kann die Brücke öffnen zu sexuellem Missbrauch.
Bevor wir über den Missbrauch sprechen, würde ich gerne auf das eingehen, was die positiven Seiten oder auch das Versprechen von Spiritualität ausmacht. Setzt Spiritualität den Glauben an Gott voraus, Herr Knispel?
Für mich ja, aber ich glaube nicht grundsätzlich. Es sind viele Menschen so auch freischwebend unterwegs in der Spiritualität und da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Aber für mich ist es auf ein Du ausgerichtet, auf ein Gegenüber. Ich habe gerade hier aus dem katholischen Bereich doch manches gelernt im Bereich Kontemplation und Exerzitien und das Einlassen auf ein Du, auf ein Gegenüber, das wir Gott nennen, Jesus Christus, Geist Gottes. Das hilft mir, mich auszurichten und selber auch dann zurückzunehmen, still zu werden und zum Beispiel in einer Übung einfach vor Gott zu sein. Und das ist für mich so ein Weg, wo ich gemerkt habe, es hilft mir im Leben enorm, selber Zuversichtlichkeit und auch Gelassenheit einzuüben.
Frau Keul, ist Gott essentiell für Spiritualität?
Ich gehe da nach Karl Rahner. Es gibt anonyme Gotteserfahrungen und das hat sehr stark mit Spiritualität zu tun. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, Moselcamino. Es gibt auch einen Moselsteig und es kann sein, dass jemand zum Beispiel einen Tag auf dem Moselcamino unterwegs ist und vielleicht gar keine spirituelle Erfahrung macht, aber jemand, der auf dem Moselsteig unterwegs ist, ganz überraschend spirituelle Erfahrungen macht.
Sie haben jetzt das Wort benutzt, unterwegs sein, Herr Knispel, in Ihrem Buch. Benutzen Sie das auch? Spiritualität ist eine Reise. Sie nennen es auch Heimat finden im Unterwegssein. Wer bestimmt, wo es lang geht?
Kann ich Ihnen nicht genau beantworten. Ich denke, ich mache mich auf einen Weg und der Weg führt mich in eine Richtung. Und ich kann wahrscheinlich oft nur im Rückblick beurteilen, wo mich der Weg durch wen hingeführt hat. Letztlich als gläubiger Mensch denke ich, Gott führt mich durchs Leben. Aber auch auf dem Weg, den ich wähle und den ich so für mich suche, oft tastend, oft nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wir Marionetten sind, die so an unsichtbaren Fäden hängen, sondern wir machen uns auf einen Weg und dann entdecken wir im Laufe unseres spirituellen Unterwegsseins, dass dieser Weg uns zu uns selbst bringt und auch Gott näher bringt. Und ich denke, wenn ich ganz bei mir selbst bin und wir als Christen ja auch davon ausgehen, dass Gott in uns lebt, dann sind wir auch näher bei Gott. Und das schafft in mir einen Raum, wo ich Versöhnung erlebe und wo ich auch Spannungen in meinem eigenen Leben abbauen kann.
Sie sind evangelikaler Christ, auch wenn Sie das Wort nicht gerne hören. Warum, was stört Sie an dem Wort evangelikal? Wie nennen Sie es, wie bezeichnen Sie sich selber besser?
Also ich bin evangelischer Theologe und ich zähle mich so zu diesem erwecklichen oder lebendigen Kreis innerhalb der evangelischen Kirche. Evangelikal ist ja so ein Pflaster und da gehen bei vielen so ein Pflästerchen, das man gerne irgendwo aufklebt und da gehen bei ganz vielen Leuten natürlich zu Recht Alarmglocken hoch. Wir denken dann an amerikanische Evangelikale, wir denken an Fundamentalisten. Davon möchte ich mich schon deutlich distanzieren. Das hat mit meinem Glauben nichts zu tun. Aber wir sind Menschen, die denken, die Bibel ist eine wesentliche Grundlage für unser Leben und wir leben aus dem Gebet, aus dem Hören auf die Bibel und auch durch Gottesdienst und Gemeinschaft.
Sie grenzen gesunde Spiritualität von ungesunder Spiritualität ab. Was ist gesunde Spiritualität?
Gesunde Spiritualität ist für mich etwas, wo ich die Erfahrung mache im Laufe meines Glaubenslebens, dass es mich frei macht, dass ich aufatmen kann, dass es mich beglückt. Und dass ich mich auch so sehen kann, wie ich bin, also auch realistisch einschätzen kann mit meinen Chancen und Gaben, aber auch mit meinen Grenzen. Und krankmachende Spiritualität macht mich nicht frei, sondern zwängt mich in ein bestimmtes System, in dem ich dann zu funktionieren habe. Und wenn ich nicht reinpasse, dann falle ich ganz schnell auch aus dem ganzen System raus. Und das halte ich für sehr gefährlich.
Frau Keul, Sie haben unmittelbar, ohne dass wir es schon angesprochen hätten vorher, die Gefahr des spirituellen Missbrauchs erwähnt. Der positive Gegenbegriff, unter anderem findet er sich in dem Buch von Doris Reisinger über spirituellen Missbrauch, der positive Gegenbegriff ist spirituelle Selbstbestimmung. Was ist spirituelle Selbstbestimmung?
Ja, zunächst mal ist Selbstbestimmung ja auch ein recht komplexer Begriff, schlicht und ergreifend, weil das, was ich im Leben tue, sich ja in sozialen Bezügen zu anderen Menschen, zur Welt, in der ich lebe, zu Gott, die verortet sich ja und geschieht auch kommunikativ. Also es ist nicht so, dass quasi diese Bestimmung irgendwie solipsistisch quasi allein aus mir heraus irgendwie käme. Es ist immer in einem sozialen Gefüge. Aber es gibt einen Punkt, wo das Wort Selbstbestimmung sehr berechtigt ist, nämlich da, wo ein fremdbestimmter Machtzugriff auf die ganze Person passiert im spirituellen Missbrauch. Also auf dem Buch, das ich gerade herausgegeben habe, da ist quasi eine Hand, die mit unsichtbaren Fäden quasi die Marionette zieht. Und diese Hand ist nicht Gott, sondern die Hand ist der Missbrauchstäter. Und das beschreibt eigentlich genau das Problem, dass im spirituellen Missbrauch quasi die Autorität eines charismatischen Führers, einer Führerin so stark ist, dass sich jemand dem ganz anheimgibt, sich ganz geöffnet. Das ist ja eine Voraussetzung in Spiritualität, sich zu öffnen. Man spricht von Herzensöffnung. Und dann langsam quasi und sehr geschickt von Missbrauchstätern, Täterinnen manchmal, dahin geleitet wird, die Autonomie zu verlieren. Und selbstbestimmte Autonomie geschieht da quasi im Widerstand gegen die Fremdbestimmung. Das ist wahnsinnig wichtig und sehr schwer, da rauszukommen, wenn die Fäden schon geknüpft sind. Aber es ist möglich, dafür steht meines Erachtens die traumatisierte Maria Magdalena.
Die charismatische Szene wird dominiert, kann man schon sagen, von charismatischen Führungsfiguren. Das Buch, das Sie herausgegeben haben, hat das Wort Seelenführer im Titel. Ist das, was Sie beschreiben, eine Fehlentwicklung oder ist dieses Machtgefüge, dieses Machtgefälle in dieser charismatischen Spiritualität angelegt?
Ja, die Forschung und gerade auch das Buch von Céline Voyot, die Studien von ihr, legen schon sehr nahe, dass das quasi auch in der charismatischen Bewegung angelegt ist. Also sie beschreibt das in Bezug auf Frankreich, also zum Beispiel, dass der Erwählungsgedanke sehr hoch gehalten wird. Und häufig, das muss nicht immer so sein, also Herr Knispel, da gebe ich Ihnen schon im Vorhinein recht, es muss nicht immer so sein, aber dass diese Erwählung sehr häufig in Abgrenzung von anderen geschieht. Und das ist ein ganz gefährlicher Punkt. Also wenn man sich selber erwählt fühlt, dann ist man sehr opferbereit und dann tut man Dinge, die man sonst vielleicht nicht tun würde. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ein Fall von spirituellem Zugriff, von Machtzugriff passieren kann. Also ein hochgefährlicher Punkt, den ich schon auch in der charismatischen Bewegung sehe. Auch so die Haltung, wir sind die Richtigen, die anderen sind die Falschen. Oder auch, wie das in Frankreich sehr stark war, wir retten die Kirche und die anderen tun es halt nicht. Die anderen sind irgendwie so lau, aber wir sind die Richtigen. Das sind extrem gefährliche Tendenzen und die gibt es in vielen Bewegungen. Also wir haben ja jetzt auch in Deutschland einige Gemeinschaften, die wirklich so richtig aufgeflogen sind, weil sie von Missbrauch systemisch durchzogen sind, wie die katholische integrierte Gemeinde. Oder auch Totus Tuus. Also, und ich glaube, das ist erst der Anfang des Ganzen. Also von daher gibt es da ein Problem, zwar gerade deswegen, weil dieses Problem nicht gesehen wird. Man muss in den Abgrund schauen und wirklich diesen spirituellen Missbrauch auch ernst nehmen, um die Gefahr bannen zu können.
Herr Knispel, schauen Sie in den Abgrund?
Ich würde noch ein Stück gern zurückgehen und sagen, das ist eigentlich ein systemisches Problem. Ich berate ja auch Werke. Und was mir auffällt, dass immer in Systemen, wenn sie relativ geschlossen sind, ein geschlossenes Ganzes bilden, dass sich da in so einem Biotop bestimmte Menschen mit sehr starker Begabung, auch durchaus positiver Begabung, natürlich dann austoben können und auch eine Rolle übernehmen, die gefährlich wird. Und da gebe ich Frau Keul natürlich recht, dass auch die charismatische Bewegung dafür anfällig ist, aber auch zum Beispiel die Reformpädagogik war dafür anfällig, die Richtig. Internatsgeschichten. Überall, wo geschlossene Systeme sind, da haben bestimmte Menschen die Fähigkeit, sich an die Spitze zu bringen und dann auch irgendwann mal in einer Rolle zu sein, die sie nicht mehr hinterfragbar macht. Ich glaube nicht, dass es ein charismatisches Problem ist, aber Religion grundsätzlich kann natürlich dazu führen, weil wir eine gewisse Überzeugung haben, zu einer gewissen Enge und Exklusivität, die dann ausgrenzt. Ich muss aber sagen, in dieser Postmoderne oder Postpostmoderne so, die letzten 5 bis 10 Jahre erlebe ich eigentlich diese Ausgrenzung gegenüber anderen. Wir sind besser und die anderen sind schlechter. Jetzt in meinem Umfeld in Deutschland nicht so sehr. Was ich aber erlebe, ist natürlich eine starke Führungspersönlichkeit, die an der Spitze steht. Und ich würde mal sagen, eine latente Gefahr ist immer dort.
Sie hören die Sendung Tag für Tag an diesem Ostermontag mit Martin Knispel und Hildegund Keul. Spreche ich über Spiritualität und Selbstbestimmung. Frau Keul, diese neuen geistlichen Bewegungen sind vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden. Und schon damals war von einer Krise die Rede. Und diese geistlichen Gemeinschaften versprachen Aufbruch, Rettung. Was war das Neue an deren Spiritualität?
Ja, ein sehr schwieriger Punkt war zum Beispiel eine Orientierung an eine Körperlichkeit-Sinnlichkeit. Also das Versprechen quasi, dass die Spiritualität wirklich im Alltag verortet ist und mit dem Menschen selbst zu tun hat. Und der Aspekt mit gerade Körperlichkeit, Sinnlichkeit, der hat sich dann natürlich als extrem problematisch herausgestellt, weil da die enge Verbindung von Spiritualität und Erotik ins Spiel kommt. Und da gibt es quasi eine Überschreitbarkeit in beide Richtungen. Und das hat sich in der Kombination spiritueller Missbrauch, der zu sexuellem Missbrauch führt, als enorm fatal herausgestellt. Und das hat dazu geführt, dass die Kirche quasi in Trümmern liegt. Also auch die geistlichen Gemeinschaften sind ja davon total getroffen. Voyot beschreibt, wie die ganzen Stars am charismatischen Himmel wirklich abgestürzt sind, weil sich oft auch erst nach ihrem Tod herausgestellt hat, dass sie ganz brutale Missbrauchstäter waren. Obwohl sie immer als so liebevolle Menschen sich dargestellt haben. Und das finde ich einen problematischen Punkt, Herrn Knispel, bei Ihrer Definition von gesunder Spiritualität. Eigentlich kann alles das, was Sie da beschreiben und was ich eigentlich auch befürworte, das ist ja super, wenn Menschen sich so beflügelt fühlen, wenn Menschen eine Daseinsgewissheit haben. Aber das ist genau der Punkt, das können Sie von Marie-Dominique Philippe genau sagen. Der hat eine total gesunde Spiritualität gehabt. Also der war auch wirklich gesund, der ist richtig alt geworden, der war glücklich, der hatte ein gelingendes Leben, der wusste Gott immer auf seiner Seite. Und er war ein Missbrauchstäter und das hat sich jetzt später herausgestellt.
Ein französischer Seelenführer, sehr, sehr bekannt, sehr verehrt. Herr Knispel, Sie warnen vor bestimmten Fehlentwicklungen, zum Beispiel davor, dass der Glaube zum Leistungsgedanken wird, dass sowas gesagt wird wie Jesus heilt alles, Gott heilt alles und wenn das nicht geheilt wird, dann hast du nicht genug geglaubt. Machen Sie denn die Erfahrung, dass die charismatische Szene, an die Sie sich, glaube ich, richten, empfänglich ist für solche Warnungen, dass die das beherzigen und sagen, ja, da ist wirklich ein Problem, auf das wir reagieren müssen?
Also ich habe selber in einem Fall, der mir gut bekannt ist, erlebt, dass sehr wohl sehr positiv reagiert wurde und wirklich die Dinge aufgedeckt wurden und es zu einer Versetzung kam. Die Dinge wurde auch kirchenrechtlich vermeldet und man hat auch nach innen dann reagiert in einer Gemeinde und hat es aufgearbeitet. Also ich erlebe es in meinem Umfeld hier in Deutschland, in meinen Kreisen, dass dieses Thema ernst genommen wird. Die Deutsche Evangelische Allianz hat auch vor vielen Jahren schon eine Ombudsstelle errichtet, wo man sich melden kann, anonymisiert, wo Fachleute drin sind, die man ansprechen kann, wenn in der eigenen Gemeinde oder Gemeinschaft so etwas stattfindet. Also ich erlebe es durchaus als einen Ansatz, wo man um die Gefahr weiß. Aber nochmal, ich glaube, das ist ein grundlegendes systemisches Problem. Das fängt an bei der Reformpädagogik, geht über die Sportvereine, über die verfassten Kirchen zu den Freikirchen in die charismatische Bewegung. Wir müssen eine Form finden als Christen, wie wir sehr nüchtern mit diesen Phänomenen umgehen und das auch ein Stück weit loslösen von unserer Spiritualität. In Anführungszeichen, das kann man natürlich nicht so ganz trennen, weil die Spiritualität selber, wie Sie, Frau Keul, ja sagen, auch in sich etwas birgt an Gefährdung. Aber wir brauchen eben ein Wachstum an Wissen um die Tatsachen und auch eine Nüchternheit. Da fehlt es mir manchmal ein bisschen in diesen Kreisen, dass man das auseinanderbringt.
Ich würde jetzt aus journalistischer Erfahrung sagen, wenn wir berichten über Meister, ich will sie jetzt auch mal Gurus nennen, die ihre charismatische Macht im evangelikalen Milieu missbrauchen, ist die Selbstkritik nicht sonderlich ausgeprägt. Also deshalb nochmal die Frage, wie groß ist die Bereitschaft, Kritik an diesem Meisterkult anzunehmen?
Ich erlebe es nicht so. Ich kenne Gemeinden, die auseinandergebrochen sind. Da ist eben die Hälfte dann gegangen und hat eigene Formen gefunden und hat sich radikal davon verabschiedet, hat auch Dinge, die vorgefallen sind, ins Internet gestellt, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Dort, wo eine starke Person kein Gegenüber hat, die auch Regeln einfordern kann, wird es schwierig. Und es ist klar, dass in einer sehr geschlossenen Gemeinschaft oder Kirche, wo ein einzelner Leiter an der Spitze steht, dass er manipulieren kann, genauso wie in einem Sportverein der Trainer. Und die Spiritualität ist natürlich für uns als Christen etwas besonders Empfindliches und etwas besonders Schlimmes, weil Menschen sich ja innerlich öffnen, auf einen Weg gehen. Es hat ja mit Gott zu tun. Und wenn Menschen dann eine Missbrauchserfahrung machen, ist es eine Katastrophe, weil sie natürlich dieses Leitungsbild immer auch ein Stück weit mit Gott in Verbindung bringen. Die Reflexions- und Kritikfähigkeit, die ist ausbaufähig.
Frau Keul regte sich schon zwischendurch Widerspruch.
Ja, also der Vergleich mit den Sportvereinen, der greift, glaube ich, zu kurz. Das, was wirklich so erschreckend ist und was für mich der Abgrund der Abgründe ist, das ist, dass der Glaube selbst, also die Spiritualität, die Resilienz der Täter total gestützt hat. Um ein Bild zu gebrauchen, der Priester stand am Altar, er war ein Missbrauchstäter, er stand am Altar und hat mit aller Inbrunst die Eucharistie gefeiert. Und er konnte sich von allem nur bestätigt fühlen. Und die Resilienz der Opfer, der Betroffenen, sowohl der Lebenden, der Überlebenden als auch der Nicht-Überlebenden, die ist total abgesenkt worden. Das ist die Herausforderung meines Erachtens in der Spiritualität heute. Und für mich ist diese Frage der Lackmustest an jede Spiritualität.
Was Sie beschreiben, hat ja noch zur Konsequenz gehabt, dass die Missbrauchstäter nicht bestraft worden sind. Besonders prominentes Beispiel ist der Chef der Legionäre Christi. Der wurde zwar von Josef Ratzinger endlich mal abgesetzt, aber er kam in ein Luxusressort. Wie wichtig ist die Strafe? Dann ja noch dazu, wenn man weiß, dass in vielen geistlichen Gemeinschaften und charismatischen Bewegungen Strafe eigentlich für den, der sündigt, eine ganz große Rolle spielt.
Ich meine, das mit der Strafe ist natürlich ungeheuer wichtig, einfach weil die Leute auch gestoppt werden müssen eigentlich. Allein das schon, dass der Missbrauch nicht einfach weiter und weiter geht. Ich nenne mittlerweile, spreche nicht nur von Vertuschung, sondern von Vertuschungsgewalt, um das auch deutlich zu machen. Ich meine, die Strafen, da haben Sie völlig recht, die waren ja im katholischen Bereich, also war ja lächerlich, was da passiert ist. Und dieses Phänomen haben wir überall, und zwar, weil quasi aus einem systemischen Interesse heraus die Täter geschützt werden. Also man hofft eigentlich, dass man sich mit diesen Vertuschungstaten, mit diesen Vertuschungsverbrechen die eigene Institution unverletzt hält. Aber das Verletzlichkeitsparadox besagt, genau in dem Moment, wo dann doch auffliegt, dass die Vertuschung passiert ist, da ist der Schaden umso größer. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Vertuschung nicht passiert wäre, wenn also immer aufgedeckt worden wäre, wenn Strafe passiert wäre, auch durchaus in diesem spirituellen Sinn, wie Sie den jetzt nennen, dass Menschen wirklich gezwungen werden, mal zu gucken, was sie tun und dass sie unter Umständen sich bekehren, was sehr schwierig ist. Die Missbrauchstäter haben eine große Beharrlichkeit, sich im Recht zu fühlen, also auch spirituell völlig im Recht zu fühlen. Aber wenn das passiert, dann könnten wir damit gut umgehen und jetzt sind wir in Trümmern.
Neue geistliche Gemeinschaften, auch charismatische Bewegungen waren schon eine Reaktion auf die Krise. Jetzt ist die Krise beider Kirchen noch immer nicht weg. Mehr denn je versprechen eigentlich diese spirituellen Bewegungen, wir holen euch aus dem Jammertal raus. Herr Knispel, wie sehen Sie Chancen und wie sehen Sie Gefahren, gerade in einer Situation, wie sie jetzt ist?
Also zunächst würde ich ganz gern schon auch eine Lanze brechen für diese neuen Bewegungen, die ich jetzt aus meiner Perspektive etwas anders wahrnehme. Nämlich junge Leute, die sich oft in diesen Kreisen wiederfinden, bewegen sich im religiösen Umfeld sehr fluide. Das sind ja keine festgezimmerten Systeme, sondern Studentengemeinden, die irgendwo entstehen in einer Großstadt. Ich lebe in Berlin, da geht man in irgendeine Chapel oder irgendwo hin und dann zieht man wieder weiter und geht woanders hin, wenn es einem nicht so sehr gefällt oder irgendwie zu streng erscheint. Da ist ein sehr starkes Kommen und Gehen in vielen dieser Gemeinden. Es sind in der Regel Teamleitungen, so kenne ich es aus vielen dieser Gemeinschaften, wo ganze Teams, 4, 5 Leute eine Gemeinde leiten. Und dann bewegt man sich schon etwas flexibler als in so einem starren System. Frau Keul, Sie haben völlig recht. Wir liegen in Trümmern und wir werden natürlich als Christen alle evangelisch, freikirchlich, landeskirchlich irgendwo in Haftung genommen. Aber ich sehe eigentlich auch eine große Chance darin, dass junge Leute über neue Formen, die einfach anders sind, in spirituelle Gemeinschaft hineinkommen und neue Wege gehen können. Und ich glaube, wir sollten sie ermutigen, eben wach zu sein in diesem Zusammenhang und sich nicht an einen starken Führer zu binden und diese Gefahren zu sein. Da braucht es eine Aufklärung. Gleichzeitig möchte ich junge Leute schon ermutigen, dass sie einfach zurückgehen zu den Quellen, um dort irgendwo für sich auch Heimat zu finden. Ich halte es für wichtig in dieser Zeit, wo sehr viel Unsicherheit entsteht und Menschen, junge Menschen auch oft nicht richtig mit umgehen können, können solche Bewegungen auch eine große Chance sein. Sie können Gefahr sein und sind Gefahr und sind gleichzeitig auch eine große Chance.
Damit sind wir schon am Ende der Sendung. Letzte Frage an Sie, Frau Keul. Welche Macht hatte eigentlich Jesus? Welche spirituelle Macht? Und wie hat er sie gebraucht oder vielleicht auch missbraucht?
Wenn ich Jesus besser kennen würde. Ja. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, einfach weil wir über Jesus selber so wenig wissen.
Also, aber alles gründet sich ja darauf.
Ja, das ist richtig. Ich kann was in Bezug auf die Bibel sagen. Ne? Ich würde gerne einfach Maria Magdalena noch mal ins Spiel bringen. Zwar als biblische Figur auch, über sie wissen wir ja total wenig eigentlich. Aber ein Punkt, der mir gerade im Blick auf Ostern wichtig ist und unser Thema hier. Maria Magdalena ist auch nach heutigem Verständnis wirklich eine Frau, die ganz schlimme Traumata erfahren hat. Sie wird beschrieben als jemand, die von 7 Dämonen besessen war, Heilung gefunden hat und dann anschließend quasi, als Jesus stirbt, mitzuerleben, dass ein geliebter Mensch gefoltert und getötet wird am Kreuz, ist eine Traumatisierung. Auch mit dem Körper, mit diesem verwundeten Körper konfrontiert zu werden, das gilt nach heutigem Standard als Trauma. Das große Hoffnungszeichen besteht darin, dass Maria Magdalena durch diese Traumatisierung hindurchgegangen ist und ja, eigentlich zu einer ganz wichtigen Führungsfigur im frühen Christentum geworden ist.
Die katholische Theologin Hildegund Keul hörten Sie da am Schluss. Sie hat mit Martin Knispel, der sich für charismatische Gemeinschaften begeistert, über Spiritualität diskutiert. Die erwähnten Bücher, das sind zum einen Der Verrat der Seelenführer, Autorin ist Céline Hoyot, Hildegund Keul ist die Herausgeberin, erschienen ist das Buch im Herder Verlag. Und zum anderen von Martin Knispel, Wo deine Seele zu Hause ist, entdecke einen Glauben, der dich durchs Leben trägt. Dieses Buch ist im Adeo Verlag erschienen. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.